Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Plutos Finanz Podcast. Mein Name ist Marius Becker und ich freue mich heute zu Zeiten der Nach-Europa-Wahlen Dr. Gerald Müller hier zu Gast zu haben. Und wir sprechen heute darüber, was die Folgen der EU-Wahlen denn für die Finanzmärkte bedeutet und ordnen das ganze Thema auch nochmal aus der Anlegersicht ein. Im ersten Schritt also erstmal, hallo Herr Dr. Müller.
Ja, hallo.
Fangen wir direkt dann an. Was sind denn die Folgen der EU-Wahlen auf die Finanzmärkte aus Ihrer Sicht?
Ja, mein Kollege Askan Iridi hat das ja schon mehrfach dargestellt. Nach der EU-Wahl und der Ankündigung von Neuwahlen in Frankreich ist halt das Risiko entstanden politischer Börsen. Und das ist genau das, was passiert ist in den letzten Wochen. Vor allen Dingen französische Aktienindizes haben nachgegeben. Die Risikoaufschläge von französischen Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen haben sich ausgeweitet. Also wenn wir bei Bundesanleihen 10-jährige Laufzeit etwas länger bei 2,50 sind, dann sind französische Anleihen hier bei knapp 3,3%, also 80 Basispunkte mehr. Und die EU-Anleihen, die liegen da zwischen lange Zeit, haben die EU-Anleihen eine höhere Rendite abgeworfen als französische Anleihen und die sind jetzt dazwischen geraten. Also interessant ist an dem Aspekt auch, dass man sieht, dass die Marktteilnehmer erwarten, dass die Bundesrepublik nicht unbedingt für EU-Anleihen haften würde, sonst wären die näher an der Rendite von Bundesanleihen dran.
Wie wäre denn jetzt, wenn wir die Brille der Anleger aufsetzen, was bedeutet es dann für uns?
Genau, schauen wir doch mal drauf, was die Anleger von der EU haben. Ja, bevor ich das mache, würde ich gerne noch ein paar Vorbemerkungen machen, was die EU für mich bedeutet. Als ich jung gewesen bin, da war das für mich ein großes politisches Projekt, ein Friedensprojekt, auch ein kulturelles Projekt. Ich habe in den USA studiert. Mit anderen europäischen Studenten haben wir da eine Gruppe gebildet. Wir haben uns als Europäer gefühlt, nicht so sehr als Italiener, Griechen oder Deutsche. Aber leider ist das Projekt ja irgendwie doch stecken geblieben. Es gibt keine europäische Fußballmannschaft. Es gibt keinen Bericht aus, es gibt einen Bericht aus Brüssel, aber den schaut niemand, weil der irgendwie sonntags mittags läuft. Wir haben die EU-Wahlen, ja, die waren EU-weit, aber es waren ja letztlich doch wieder nationale Wahlen. Zum Teil werden auch nationale Regierungen dann abgestraft in diesen EU-Wahlen, aber es ist keine gemeinsamen Wahlen. Es gibt Parteien wie die Volt-Partei, die europaweit agieren, aber das ist dann eben auch eine Ausnahme. Ja, die Präsidentin müsste ja eigentlich vom Parlament dann auch bestimmt werden und nicht in Hinterzimmern, wie das 2019 der Fall gewesen ist. Und es ist auch eine Farce, dass das Parlament keine EU-Gesetze entwerfen darf, sondern sie muss die Kommission bitten, doch ein Gesetz zu diesem oder jenem Thema also zu machen. Also es gibt institutionelle Defizite im Bereich der Demokratie, die einfach ein bisschen schade sind, aber das eigentliche Defizit ist ja, dass es keinen gemeinsamen Willensbildungsprozess gibt, wie wir den auf nationaler Ebene kennen und der eigentlich dann ja auch durch Medien, Zeitungen, Fernsehen und so unterstützt werden müsste. Warum gibt es nicht mal eine Diskussionsrunde in der ARD auf Englisch, gerne dann auch mit Untertiteln, aber eben mit tatsächlich internationaler Teilnahme? Ja, das als Vorbemerkung jetzt eigentlich zum Thema die EU aus Anlegersicht, wenn man da drauf schaut, was fällt einem natürlich klar zuerst der Euro. Nicht, wir haben keine Umtauschgebühren mehr, wir haben vergleichbare Preise, wir haben nur eine Währung im Geldbeutel, wenn wir auf Urlaub gehen im Euroraum. Gut, der Euroraum ist jetzt nicht die gesamte EU, aber immerhin ein großer Teil davon. Wo wir gerade beim Euro sind, etwas Spannendes ist geschehen. Vor ein paar Tagen hat die EZB tatsächlich Fortschritte bei der Einführung des digitalen Euros vermeldet. Was ist das Besondere beim digitalen Euro? Also wenn Sie Geld auf dem Girokonto haben, dann ist das ja eine Forderung gegen eine Geschäftsbank. Mit einem digitalen Euro hätte man eine Forderung tatsächlich gegen die EZB, also genauso wie bei Bargeld. Also es ist eine viel direktere Beziehung her und bedeutet auch natürlich dann auch mehr Sicherheit und genauso eine hohe Flexibilität wie beim Bargeld. Also interessantes Thema, aber vielleicht eben mal auch ein Thema für einen eigenen Podcast, dann die Vor- und Nachteile eines digitalen Euros.
Da leiste ich doch nochmal ein, Herr Müller, dann sprechen wir genau darüber, würde ich sagen.
Ja, sehr gerne. Ja, also das größte Projekt dürfte der gemeinsame Binnenmarkt sein, also noch wichtiger als der Euro. Denn hier können sich ja Firmen, Arbeitskräfte, Kapital frei im Binnenmarkt bewegen und das bedeutet erhebliche Effizienzgewinne und damit auch höhere Einkommen. Firmen und Arbeitskräfte können sich dort ansiedeln, wo sie am produktivsten sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir durch den größeren Markt auch eine höhere optimale Betriebsgröße bekommen haben. Also viele Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, haben sich vergrößert, einfach weil die Unternehmen davon profitieren, dass sie jetzt eben die Fixkosten auf eine größere Produktionsmenge verteilen können und dadurch höhere Skalenerträge erzielen. Also auch das bedeutet nochmal höhere Einkommen. Was ist die Grundlage dafür? Naja, dass wir eine einheitliche Regulierung haben, zum Beispiel beim Verbraucherschutz. Und das ist etwas, was die Unternehmen begrüßen. Der Kollege Askan Iridi hat aber auch darauf hingewiesen, dass das zum Teil auch über das Ziel hinausgeht, nicht? Also das, was wir hier an überbordender Demokratie wahrnehmen, das ist natürlich dann auch eine Behinderung und stellt einen Wettbewerbsnachteil dar.
Wenn ich jetzt nochmal einen Blick auf die Vergangenheit werfen, was sind denn vielleicht aus der Historie ein paar Lehren, die man mitnehmen konnte, die sich auch auf die Situation jetzt vielleicht übermünzen lassen?
Ja, bei Lehren fällt mir natürlich sofort das Thema Finanzmarktkrise ein. Hat die EU da Lehren draus gezogen? Da würde ich sagen, ja, das hat sie tatsächlich getan. Also auch wenn die öffentliche Wahrnehmung vielleicht eine andere ist, mir fallen da sofort eben die Themen Eigenkapital bei den Banken ein, nicht? Dass man hier eine höhere Unterlegung der Bankbilanzen mit Eigenkapital eingeführt hat. Das bedeutet deutlich höhere Stabilität des Finanzsystems, ist aber auch nicht umsonst. Also manchmal tut man so, als ob das praktisch eine Win-Win-Geschichte ist, aber das bedeutet schon auch höhere Kapitalkosten für die Banken, die werden auch wieder auf die Kunden umgelegt werden. Und das zweite Thema, was mich besonders umtreibt, ist eben Anlegerschutz. Ist eine gute Sache, finde ich, vor allen Dingen, wenn es eben Transparenz schafft und auch um Aufklärung geht. Gutes Beispiel dafür sind die Produktinformationsblätter, die Sie ja bekommen können, wenn Sie ein Wertpapier kaufen. Leider führt der Anlegerschutz auch häufig zu ungewollten Entwicklungen, also gerade auf der Anleihenseite. Viele Unternehmen sind nicht mehr bereit, Anleihen für Privatkunden aufzulegen, weil ihnen einfach der Aufwand zu groß ist. Denn das heißt, dass die Stückelung bei den Anleihen dann tatsächlich bei 100.000 Euro liegen. Also sie müssen mindestens 100.000 Euro anlegen. Das ist natürlich für einen Privatanleger völlig unsinnig und ist aus meiner Sicht sehr schade. Also ich würde mir wünschen, es würde sich die Entwicklung hier wieder zurückdrehen, denn Anleihen gehören als defensives Element eigentlich in jedes Depot. Des Weiteren ist es häufig, manchmal so, dass eben Privatanleger auch von Produkten ausgeschlossen werden, die für sie eigentlich interessant sind. Ein gutes Beispiel dafür sind vielleicht inflationsgeschützte Staatsanleihen. Also wenn Sie eine Bundesanleihe kaufen können, die können Sie kaufen, das ist kein Problem. Das gleiche Produkt, inflationsgeschützte US-Staatsanleihe, wird als kompliziert bewertet und das können Sie als Anleger nicht so einfach erwerben, nach meiner Kenntnis. Verstehe ich nicht. Weiteres Beispiel sind Anleihen, die frühzeitig zurückgezahlt werden können für die Unternehmen. Das ist für die Unternehmen ein interessantes Instrument, wenn ihre Bonität angestiegen ist. Davon profitiere ich ja auch als Anleihenbesitzer. Dann können diese Anleihen vorzeitig zurückgezahlt werden, Make-Whole-Anleihen. Aber auch diese Make-Whole-Anleihen werden als komplizierte Finanzprodukte bewertet und sind nicht für den Privatanleger mithin geeignet. Schade eigentlich. Ich finde, sie ist nicht so kompliziert zu verstehen.
Herr Müller, super spannend. Vielen Dank für den Einblick auf mehrere Themen heute, vor allen Dingen auf das brandaktuelle Thema der Wahlen. Ich glaube, da haben wir alle ein Auge drauf, auch gerade aus der Sicht des Finanzmarktes, aber auch außerhalb vom Finanzmarkt. Also vielen Dank an der Stelle für die ganzen Infos. Auch danke für die Zeit. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir unterstützen, wo wir können. Und an der Stelle sage ich alles Gute und vielen Dank, Herr Dr. Müller.
Ja, sehr gerne.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.